Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prager. Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Nachdem bereits am Samstag früh im ostböhmischen Elektrizitätswerk Opatowice beim Ansturz eines Daches 6 Heizkessel zerstört worden waren, sind nach wie vor etwa 55.000 Haushalte und insgesamt mehr als 150.000 Personen ohne Heizung und Warmwasser. Betroffen sind die Bezirke Hradec-Králové, Königgrätz, Pardubice, Pardubic und Chrudim. Durch abwechselnde Warmwasserlieferungen aus zwei anderen Heizwerken will man in den Räumen eine Temperatur von 17 Grad aufrechterhalten. Die Ursache des Dacheinsturzes ist bisher nicht bekannt. Bis zur vollen Wiederherstellung der Warmwasserversorgung könnte es noch einige Wochen dauern. Die Staatsanwaltschaft Prag hat dem ehemaligen kommunistischen Funktionär Karel Hofmann im Zusammenhang mit der Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings vom Jahr 1968 angeklagt. Der mittlerweile 78-jährige Hofmann, der von Mai bis September 1968 die zentrale Kommunikationsverwaltung leitete, soll laut Staatsanwaltschaft im Zuge des Einmarsches der Warschauer Paktgruppen die Einstellung der tschechoslowakischen Fernseh- und Radiosendungen angeordnet und sich dadurch des Vaterlandsverrates schuldig gemacht haben. Erst im September wurden zwei andere ehemalige kommunistische Funktionäre, die ebenfalls des Vaterlandes beschuldigt worden waren, aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Staatsanwalt legte damals Berufung ein, der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Bei einem Benefizkonzert, das in Maspalomas auf Gran Canaria stattgefunden hat, konnten 33.000 Euro für die Beseitigung der Hochwasserschäden in Prag gesammelt werden. Das Konzert, bei dem namhafte tschechische Künstler auftraten, besuchte auch der tschechische Präsident Václav Havel, der auf den Kanarischen Inseln seinen Urlaub verbringt. Das Geld geht laut dem Sprecher der Präsidentenkanzlei an seine Stiftung Wissen 97, die es für den Wiederaufbau einer Schule in dem mit dem am stärksten beschädigten Prager Stadtteil Karlín widmen wird. Die tschechische Industrie hat sich nach den Beschwemmungen vom August sehr schnell wieder erholt. Nach anfänglicher Stagnation erreichte die Produktion im September wieder das Niveau vor der Hochwasserkatastrophe, meinen Analytiker, die von der Nachrichtenagentur CTK diesbezüglich befragt wurden. Die Angaben vom September weisen den Analytikern zufolge darauf hin, dass die heimische Industrie erfolgreich dem starken Kronenkurs und der schwachen Nachfrage in den EU-Ländern standhält. Soweit die Nachrichten. Durch die weitere Sendung führt sie jetzt Jitka Mládková.
Tagesecho.
In Ostböhmen müssen seit vergangenen Wochenende rund 150.000 Menschen ohne Heizung und Warmwasser leben. Die Ursache des Notstandes ist die Havarie im Elektrizitätswerk Opatowice. Die tschechische Bahn, ČD, hat diese Tage ihr Vorhaben publik gemacht, im Personenverkehr weitere Zugverbindungen zu streichen. Außer diesen zwei Themen in unserem heutigen Tagesecho informieren wir Sie über Begegnungen junger Tschechen-Deutscher, bei denen es um einen interessanten Gedankenaustausch und in gewissem Sinne auch um ein Training ging. Der Einsturz eines Daches auf dem Gelände des ostböhmischen Elektrizitätswerkes Opatowice hat am Samstag früh insgesamt 6 Heizkessel zerstört. Die Folge: viele Menschen in den umliegenden Regionen sind ohne Heizung und Warmwasser. Der Unfall, der sogar bei sommerlichen Temperaturen unangenehme Konsequenzen mit sich bringen würde, kommt nun denkbar ungelegen. Denn in Tschechien bricht gerade der Winter ein. Hören Sie mehr im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Etwa 50.000 Haushalte in den ostböhmischen Bezirken Hradec-Králové, Königgrätz, Pardubice, Pardubic und Chrudim sind gegenwärtig entweder ganz ohne Warmwasserversorgung oder müssen sich zumindest mit spürbaren Einschränkungen in der Fernwärmelieferung abfinden. Insgesamt betroffen sind mehr als 150.000 Personen. Und selbstverständlich sind es nicht nur die Privathaushalte, die mit der plötzlichen Abkühlung fertig werden müssen. So wurden etwa aus dem Krankenhaus in Hradec-Králové Dutzende Patienten evakuiert. Und auch in vielen Schulen der genannten Regionen kommt es bereits zu Problemen. Erschwerend kommt seit Montag früh noch hinzu, dass nun nicht nur der Fernwärmebedarf von Schulen und Kindergärten, sondern auch von Geschäften und Ämtern zum Tragen kommt, die am Wochenende geschlossen waren. Wenigstens in einigen Gebieten versucht man, durch abwechselnde Warmwasserlieferungen aus anderen Heizwerken oder durch diverse Ersatzanlagen eine Minimalversorgung aufrechtzuerhalten. Laut Oltschich Vlasak, er ist Oberbürgermeister von Hradec-Králové Königgrätz, gibt es dabei allerdings einige Schwierigkeiten. Das ist ein großes Problem. Wir versuchen im Elektrizitätswerk Opatowice wenigstens für eine gewisse Zeit die Fernwärmelieferungen auf eine Ersatzanlage zu übertragen. Deren Kapazität ist jedoch nicht ausreichend. Es gibt also nach wie vor technische Probleme. Aber die Experten und Arbeiter hier bemühen sich natürlich, diese zu lösen. Direkt in Königgrätz gibt es allerdings keine Ersatzanlage, die wir hier vor Ort benutzen können. Wie lange diese Situation noch andauern wird, weiß bisher niemand. Im Laufe der Woche rechnet man in einigen der betroffenen Bezirken bereits mit Verbesserungen. Eine völlige Wiederherstellung des regulären Zustandes könnte aber noch länger dauern. Einstweilen müssen die Menschen weiter improvisieren. Manche gehen bereits zu Freunden und Verwandten, um sich aufzuwärmen und sich zu waschen. Doch in Anbetracht der großen Zahl der Geschädigten wird das Problem wenigstens nicht nur auf regionaler Ebene abgehandelt. Premier Wladimir Spiller hat bereits Unterstützung angekündigt.
Die tschechische Eisenbahngesellschaft České dráhy, ČD, ist eines der großen staatlichen Unternehmen, das der Prager Regierung schwer im Magen liegt. Auch wenn der Gütertransport eine positive Entwicklung genommen hat und ständig Zuwächse verzeichnet, das Sorgenkind bleibt der Personenverkehr. Bei diesem werden nach wie vor hohe Verluste gemacht, weil Aufwand und Nutzen in keinem günstigen Verhältnis stehen. Wie České dráhy dieses Dilemma zu beheben sucht, dazu mehr von Lothar Martin.
In einer Zeit der Rezession, wo jede Krone dreimal umgedreht werden muss, ehe sie ausgegeben werden kann, hat auch der seit Juli im Amt befindliche Verkehrsminister Milan Szymanowski ganz genau hingeschaut, wo man in seinem Ressort sparen kann. Und Szymanowski ist fündig geworden. In Tschechien, wo der Busverkehr über ein relativ eng geknüpftes Liniennetz verfügt, ist es nicht selten der Fall, dass Bus und Bahn Strecken parallel und damit doppelt bedienen. Das Angebot von České dráhy ist komfortabler, als es sich der Staat leisten kann, stellte der Minister dann auch ohne Umschweife fest und rief die territorialen Landeshauptmänner dazu auf, in ihren Regionen genau zu prüfen, welche Zugverbindungen nur zur Hälfte ausgelastet und damit uneffektiv seien. Derartige Verbindungen wird es in Zukunft nach Szymanowskis Vorstellungen nicht mehr geben, da Kreisämter und örtliche Kommunen nicht länger staatliche Gelder in unrentable Personentransporte stecken sollen. Eine politische Weichenstellung, die auch von den tschechischen Eisenbahnen begrüßt wird, wie uns ČD-Pressesprecher Peter Stjalowski bestätigte.
Eine Zusammenarbeit, bei der Bus und Bahn nicht konkurrieren und sich gegenseitig die Fahrgäste wegnehmen, ist in völligem Einklang mit dem, was wir schon längere Zeit fordern und worauf wir aufmerksam machen. In den Regionen sollte die Eisenbahn sozusagen das Skelett des Personentransports bilden, an das die Autobuslinien anknüpfen sollten. Mit Beginn des neuen Fahrplans sind von uns schon einige Neuheiten in dieser Richtung vorbereitet worden, und zwar im Kreis Karlovy Vary, Karlsbad, Ústí nad Labem, Aussig und im Mährisch-Schlesischen Kreis. Im letzteren Kreis ist eine Gesamtkonzeption geschaffen worden, bei der einige Strecken im Intervallverkehr bedient werden, mit der Vorgabe, dass weitere Zug- sowie Autobusverbindungen auf diese Strecken zeitlich abgestimmt sind.
Der neue Fahrplan wird am 15. Dezember in Kraft treten. Dann will die Eisenbahngesellschaft České dráhy auch durch Preissenkungen, insbesondere im Personennahverkehr, dafür sorgen, dass sie einige Fahrgäste von den Autobusunternehmen wieder zurückgewinnt. Ebenso sollen einige Intercity-Züge wieder als Schnellzüge und damit ohne Expresszuschlag verkehren. Erste kleine Schritte in die richtige Richtung. Ob sie allerdings schon ausreichen werden, um den Personentransport im Zugverkehr rigoros umzukrempeln, das bleibt abzuwarten.
Eigentlich ist es eine banale Feststellung, dass dort, wo Menschen verschiedener Kulturen zusammenarbeiten, sie auch auf zwischenmenschlicher Ebene miteinander auskommen sollten. In der deutsch-tschechischen Firmenkooperation kleinerer und mittlerer Unternehmen jedoch wurde dem interkulturellen Bereich, einem sogenannten Soft-Faktor, bislang eher eine untergeordnete Bedeutung beigemessen. Dem wollte ein Pilotseminar Abhilfe schaffen, das vergangene Woche in Furt im Wald stattfand. Silas Schultheiß hat sich unter die Teilnehmer gemischt, als am letzten Tag Bilanz gezogen wurde.
Ich glaube, die Unternehmer sind Pioniere dieses Erweiterungsprozesses, einfach dadurch, weil sie in hohem Maße Menschen zusammenbringen, und zwar am Arbeitsplatz.
Richard Brunner von der Industrie- und Handelskammer Regensburg, Initiator des Pilotseminars, bei dem kleinere und mittlere Unternehmen aus Tschechien und Bayern im gemeinsamen Projektmanagement trainiert wurden. Und gemeinsam bedeutete hier vor allem unter Berücksichtigung unterschiedlicher Herangehensweisen und Charaktereigenschaften bei Deutschen und Tschechen. Diese wurden den Anwesenden nicht nur aus der Sicht zweier erfahrener Manager-Trainer vorgetragen, sondern ließen sich während des Seminars auch am Beispiel der Teilnehmer selbst beobachten, die zu 50% aus Tschechien und zu 50% aus Deutschland kamen. Silvia Schroll-Machel, Trainerin für interkulturelles Management.
Ein typisch deutscher Zugang zu dem Seminar, das war die Ernsthaftigkeit, mit der man sich an die Arbeit gemacht hat. Wirklich nach dem Spruch, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Die Arbeit in den Untergruppen galt wirklich dem Ziel, wo die Tschechen oft viel spielerischer rangegangen sind. Das war ganz klar zu sehen.
Ein starker Bezug zur Sache auf der einen deutschen Seite, ein größerer Schwerpunkt auf die Stimmung unter den Beteiligten auf der anderen tschechischen Seite. So ließe sich wohl der Hauptunterschied zwischen deutschen und tschechischen Projektpartnern auf den Punkt bringen. Dass ein erhöhtes Maß an Sensibilität erforderlich ist, um mit diesen Unterschieden umzugehen, war eine Bilanz aus dem Seminar, wie sie ein bayerischer Teilnehmer formulierte.
Ich habe viel gelernt, was vor allem das Kulturelle betrifft, wie das andere Land denkt, wie die Mitarbeiter dort denken und persönlich ich jetzt mich darauf einstellen muss, dass diese Äußerungen, die man von sich gibt, dass die hier auch richtig verstanden wird.
Und die tschechischen Teilnehmer lernten neben allen typisch deutschen Eigenschaften auch noch etwas anderes an ihren deutschen Partnern kennen.
So, dass die Deutschen nicht nur arbeiten, aber da sind auch Menschen, die Interessen haben, dass die also auch Freizeit haben und andere Interessen und nicht nur Arbeit.
In 2 Wochen wird das Seminar aufgrund der hohen Nachfrage mit einem anderen Teilnehmerkreis wiederholt. Wie es aussieht, kommt Interkulti auch bei kleinen und mittleren Unternehmen zunehmend in Mode.
Natürlich nicht nur bei einem Seminar zum interkulturellen Projektmanagement kann man Gedankenaustausch betreiben. Aus Furt im Wald begeben wir uns in das sächsische Plauen, um uns ein weiteres Beispiel einer tschechisch-deutschen Kooperation anzusehen.
Die sächsische Provinzstadt Plauen wurde letzte Woche zum Thema junge tschechische und deutsche Fotografen. Die etwa 15 Jugendlichen umgingen ihre Sprachbarriere, indem sie mittels Bilder kommunizierten. Plauen war ihr gemeinsames Thema, aber jeder hat die Stadt auf seine eigene Art begriffen. Einen Vergleich wert waren vor allem die Bilder aus der hiesigen Siedlung Krischwitz. Dieses architektonische Erbe des Sozialismus haben sie alle sehr fotogen gefunden. Die deutschen Jugendlichen, die sich das Thema vorgenommen haben, fotografierten in der Plattenbausiedlung vor allem Geometrie und Linien. Die Tschechen haben die Wohnsilos mehr dokumentaristisch aufgefangen. Ein anderes Thema hatten die jungen Tschechen und Deutschen wiederum gemeinsam. Viele waren an heruntergekommenen und zerfallenden Motiven interessiert. Verwachsene und zerfallene Treppen, durchbrochene Wände und Ruinen von Häusern. Der tschechische Lektor des Workshops, der Fotograf Lukáš Kliment, sagte, für ihn sei es überraschend, dass sich gerade die Jugend für das Chaos und das Durcheinander interessiert. Aber er könne es verstehen. Wo das eine zerfällt, entsteht das andere. Dahinter sieht er Hoffnung. Der Organisator selbst, Georg Schatz, Vorsitzender des Vereins Blue Bike in Selb, ist selbst kaum zum Fotografieren gekommen. Die Grundidee kam aber von ihm. Er erläutert sie so.
Eigentlich fast eine Annahme, und zwar die, dass die deutsche Seite und die tschechische Seite unterschiedlich fotografiert. Also andere Inhalte hat, eine andere Sichtweise. Und die Idee war, da mit jungen Leuten zusammen zu fotografieren, von beiden Seiten der Grenze und über diese Unterschiede miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die Arbeiten der jungen Fotografen aus Tschechien, Bayern und Sachsen werden im Frühling in Plauen ausgestellt. Die Ausstellung könne laut Georg Schatz auch zum Feiern des 10-jährigen Jubiläums der Euregio Egrensis dienen.
Am 7. November, genau am 85. Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution in Russland wurde in der Prager Galerie Rudolfinum eine neue Ausstellung eröffnet. Tschechoslowakischer sozialistischer Realismus 1948 bis 1958. Margita Maurova hat die Ausstellung besucht.
Porträts von Stalin und Gottwald, Arbeiter, Bauern, Soldaten, Pioniere, Wasserwerke und anderes mehr. Lange haben wir diese Motive, die einst zum alltäglichen Leben in der Tschechoslowakei gehörten, nicht mehr gesehen. Auf der Ausstellung im Prager Rudolfinum wird an die offizielle Kunst der 50er Jahre erinnert. Die Kuratorin Teresa Petišková dazu:
To desetiletí je opravdu desetiletím, kdy se
dieses Jahrzehnt ist eine Zeitspanne, in der sich die Szene auf die offizielle, vom Staat geförderte Kunst aufteilte, die wir präsentieren, und die Kunst, die jene Autoren, die keine Möglichkeit hatten, sich öffentlich vorzustellen, ihre Werke zu zeigen, zu kommunizieren. Deswegen diese Abgrenzung. Das Jahr 1948 ist ganz klar, die Machtübernahme durch die Kommunisten. Das Jahr 1958 haben wir mehr oder weniger symbolisch gewählt. In dieser Zeit wurde im tschechoslowakischen Milieu die moderne Kultur offiziell akzeptiert, besonders dank ihres Erfolgs bei der Repräsentation des Staates auf der Weltausstellung Expo 58 in Brüssel. Die eigentliche Ausstellung der bildenden Kunst, besonders der Gemäldekunst, wird durch ein umfangreiches Begleitprogramm ergänzt. Sei es ein Festival der Aufbaufilme, Vorlesungen über die sozialistisch-realistische Architektur und Besuche von deren repräsentativen Gebäuden oder aber etwa Konzerte mit Musik sowjetischer Autoren. Petr Nedoma, der Direktor der Galerie Rudolfinum, antwortet auf die Frage, warum er gerade den sozialistischen Realismus präsentieren wollte.
Diese Ausstellung ist an erster Stelle nur Dokument. Ich bin der Meinung, dass in der Geschichte der ehemaligen Tschechoslowakei existieren gewisse Perioden, die nicht regelmäßig irgendwo zugänglich sind.
Diese Werke, die sich zu 90% in Depots befanden, wurden für 3 Monate zugänglich gemacht. Die jüngere Generation bekomme auf diesem Weg die Möglichkeit, sich mit eigenen Augen mit diesem Bestandteil der tschechoslowakischen Geschichte bekannt zu machen und sich eigene Meinung zu bilden, betont Nedoma. Die Frage, ob es sich dabei um Kunst handle, überlasse er einer breiteren Diskussion.
Das war das Tagesecho mit dem Datum 11.11.2002. In unserem Programm geht es gleich weiter. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Eurodomino Tschechien.
Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unserer Sendereihe Eurodomino. Am Mikrofon begrüßt Sie Katrin Sliva. Wir widmen uns heute einem Thema, das in Bezug auf den EU-Beitritt Tschechiens eine große Rolle spielt, für die meisten von uns jedoch im ersten Moment recht undurchsichtig ist. Es handelt sich dabei um den Bereich der öffentlichen Verwaltung oder vielmehr die Stärken und Schwächen, die Tschechien in diesem Bereich hat. Gut funktionierende Strukturen in der öffentlichen Verwaltung sind für jeden Staat wichtig, innerhalb der EU sind sie jedoch unverzichtbar. Gerade in diesem Bereich sind der Tschechischen Republik allerdings in der Vergangenheit die größten Defizite von der Europäischen Kommission bescheinigt worden, was die Vorbereitung des Landes auf den Beitritt zur EU betrifft. In ihrem diesjährigen Fortschrittsbericht stellt die Europäische Kommission fest, dass die tschechische Regierung Maßnahmen zur Verbesserung der zentralen Verwaltung ergriffen habe und nennt dabei insbesondere die Tatsache, dass ein Gesetz über den öffentlichen Dienst verabschiedet worden ist, mit dem die rechtliche Grundlage für die öffentliche Verwaltung geschaffen wurde. Spätestens im Jahre 2006 soll die Umsetzung dieses Gesetzes erfolgt sein, damit die öffentliche Verwaltung auf die zusätzlichen Anforderungen vorbereitet ist, die im Zusammenhang mit dem Beitritt Tschechiens zur EU auf sie zukommen werden. Der Politologe Wladimir Handl vom Institut für internationale Beziehungen in Prag hält aber gerade die Umsetzung von Gesetzen und Normen, die im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt notwendig sind, grundsätzlich für eine der größten Schwierigkeiten.
Da sind schon die tschechischen Probleme, die Probleme der allen der Beitrittsländer, da die Länder eigentlich zurzeit ganz gut dastehen, was der Legislative angeht, aber was die Realisierung der Legislative angeht, da sind diese Länder doch noch in einer Entwicklungsphase, die nicht ohne Probleme durchläuft.
Handel betont, dass viele Schwierigkeiten erst nach dem Beitritt vollends zutage treten werden, denn so Handel erst...
Praxis zeigen, wo die engste Stellen in der tschechischen Administration oder Verwaltung sind. Man kann nur vermuten, dass die zentralen Organe eigentlich mehr oder weniger schon fähig sind, die politischen Entscheidungen und die gegebenen EU-Normen umzusetzen. Die Frage bleibt, ob die unlängst errichtete mittlere Ebene der Verwaltung und Selbstverwaltung eigentlich ob fähig ist, die an sie gerichteten Normen dann auch umzusetzen. In die Praxis und selbstverständlich dann die untere Ebene der Lokalpolitik oder der Municipalität ist auch ziemlich unterentwickelt hinsichtlich.
Die sogenannte mittlere Ebene ist erst im Rahmen einer umfassenden Reform der öffentlichen Verwaltung entstanden, die seit dem politischen Umbruch im Jahre 1989 Schritt für Schritt alte Strukturen aufgebrochen und neu gestaltet hat und sich nunmehr bereits in ihrer zweiten Phase befindet. Der erste Schritt dieser Reform bestand in der Errichtung von Bezirken als territorialen Trägern der Selbstverwaltung, die Aufgaben der Staatsverwaltung übernehmen sollten. Dies sollte zur Dezentralisierung der Verwaltung beitragen, einem der obersten Ziele der Reform insgesamt. Die Übertragung von Kompetenzen einzelner Ministerien an die territorialen Selbstverwaltungseinheiten erfordert gleichzeitig ein höheres Maß an Koordination in den Ministerien und anderen Verwaltungsämtern. Auf den Ministerien wird darüber hinaus künftig, sprich nach dem EU-Beitritt Tschechiens, die Hauptlast bei der Durchsetzung tschechischer Interessen im Rahmen der EU liegen, was eine größere Effektivität erforderlich macht und deshalb einen ebenfalls hohen Reformbedarf mit sich brachte. Im Vordergrund aller Reformen standen und stehen aber neben der Anpassung an EU-Normen Aspekte wie die Erfüllung demokratischer Grundsätze, rechtsstaatlicher Kriterien, die Steigerung der Effektivität in der Verwaltung und die Dezentralisierung. Darüber, welche Bereiche in den zurückliegenden Jahren verbessert werden konnten, äußert sich Handel wie folgt.
Selbstverständlich gibt es Problempunkte, die man lösen musste. Einer der Problempunkte war eben das legislative Prozess, das ziemlich kompliziert war. Und das Parlament war überschüttelt mit legislativen Vorschlägen, die man auch wegen des Transformationsprozesses, nicht nur wegen der EU, des EU-Beitritts, aber auch wegen des Transformationsprozesses billigen musste. Diese legislative Arbeit hat man jetzt zurzeit wirklich geschafft. Und die EU-Kommission hat es auch sehr positiv bewertet, dass die Tschechische Republik, wie auch die meisten anderen Accession-Länder, Baltics-Länder eigentlich sehr in dieser Hinsicht gut vorbereitet sind. Erstens hat die Tschechische Republik und die tschechische Politik schon die Struktur der Institutionen geschafft, die sich mit dem EU-Beitritt befassen und die auch verantwortlich sind für den tschechischen Beitritt. Die jeweiligen Ministerien sind zurzeit ganz gut koordiniert. Das war nicht der Fall in Mitte 90er Jahre, wo die Rivalitäten zwischen den individuellen Ministerien ganz stark waren. Also zum Ende des Jahrhunderts und dann in diesen ersten Jahren dieses neuen Jahrhunderts hat sich die Tschechische Republik und tschechische Politik zu einer ganz guten und effektiven Struktur der Institutionen durchgekämpft, sozusagen in den politischen Kämpfen. Was auch auf der positiven Seite steht, ist, dass überwiegende Konsensus der politischen Parteien, was das EU-Beitritt angeht, mit der Ausnahme der Kommunistischen Partei, die noch unentschieden ist.
Handel weist aber auch auf Schwachpunkte hin.
Auf der negativen Seite muss man sagen, dass sich die tschechische Politik sehr wenig mit dem Sinn und mit der großen Ideen und langfristigen Zielen der EU-Politik nicht auseinandersetzt hat und dass die politische Vorstellungen der individuellen politischen Akteurs und politischen Parteien ganz weit auseinanderlaufen.
Wir haben Professor Wessel, Inhaber des Jean Monnet-Lehrstuhls für Politologie an der Universität Köln, zu Wort gebeten, da er an einem Forschungsprojekt beteiligt ist, das den Titel Europäisierung der öffentlichen Verwaltung in Ost- und Mitteleuropa trägt und die Entwicklungen in diesem Bereich anhand von 5 Beitrittskandidaten untersuchte, der sogenannten Luxemburg-Gruppe nämlich, zu der auch Tschechien zählt. Zu den Erkenntnissen, die im Rahmen des Projektes gewonnen werden konnten, zählt, dass auch nach den Reformen, die in all den untersuchten Ländern vorgenommen worden sind, Unterschiede bleiben werden, dass es also kein einheitliches Konzept geben wird, was aber auch für die EU-Mitgliedstaaten gilt. Professor Wessel weist auf eine Sache mit Nachdruck hin, die die Beitrittskandidaten nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Ich würde es so formulieren, die Herausforderungen für alle Neumitglieder werden noch stärker werden, wenn sie einmal Mitglied sind. Also die jetzige Phase ist noch eine Aufwärmphase und die Situation wird sich verändern. Es wird noch mehr verlangt werden, gemeinsam mit anderen zu agieren, mit mehr Institutionen in Europa sich durchzusetzen und einzusetzen. Es wird noch mehr an sachkenntlichen, fachkenntnissen, aber auch politischen Gespür und methodischen Fähigkeiten verlangt werden. Also die Mitgliedschaft ist nicht quasi eine Beendigung, wo man dann sich ausruhen kann, sondern sie öffnet eine Tür und viele neue Türen öffnen sich dahinter.
Hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen für heute Katrin Sliwa.
Und damit sind wir auch, liebe Freunde, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.